Wir wollen auch heute Morgen natürlich Zeit haben, um gemeinsam mit Psalmworten und Lobpreis vor unserem Gott zu kommen. Und heute wollen wir miteinander Verse aus dem 147. Psalm beten. Und ich lade Sie und euch dazu ein, aufzustehen. Halleluja, lobet den Herrn, denn unseren Gott loben, das ist ein köstlich Ding. Ihn loben ist lieblich und schön. Der Herr baut Jerusalem auf und bringt zusammen die Verstreuten Israels. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Unser Herr ist groß und von großer Kraft, und unbegreiflich ist, wie er regiert. Der Herr richtet die Elenden auf und stößt die Gottlosen zu Boden. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Amen.
Als Textgrundlage für die Predigt hören wir auf Psalm 26. Herr, schaffe mir Recht, denn ich bin unschuldig. Ich hoffe auf den Herrn, darum werde ich nicht fallen. Prüfe mich, Herr, und erprobe mich, erforsche meine Nieren und mein Herz. Denn deine Güte ist mir vor Augen und ich wandle in deiner Wahrheit. Ich sitze nicht bei heillosen Leuten und habe nicht Gemeinschaft mit den Falschen. Ich hasse die Versammlung der Boshaften und sitze nicht bei den Gottlosen. Ich wasche meine Hände in Unschuld und halte mich, Herr, zu deinem Altar, dir zu danken mit lauter Stimme und zu verkündigen alle deine Wunder. Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Raffe meine Seele nicht hin mit den Sündern, noch mein Leben mit den Blutdürstigen, an deren Händen Schandtat klebt und die gern Geschenke nehmen. Ich aber gehe meinen Weg in Unschuld, erlöse mich und sei mir gnädig. Mein Fuß steht fest auf rechtem Grund, ich will den Herrn loben in den Versammlungen. Zum Gebet und Lied wollen wir soweit möglich aufstehen. Ja, wir wollen den Herrn loben in den Versammlungen. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass wir das tun dürfen. Danke, dass wir uns jetzt hier versammeln dürfen, zum Gottesdienst Gemeinschaft haben können. Danke, dass wir das Vorrecht haben dürfen, dich anzubeten. Und wir wollen es jetzt tun. Wir wollen dir die Ehre geben, Herr Jesus Christus. Wir wollen dich in die Mitte stellen. Du bist unser Zentrum. Du bist unser Retter. Du bist unser Heiland. Du bist unser Leben. Hab Dank, Herr Jesus Christus, dass wir mit dir leben dürfen. Danke für dieses Geschenk, das du uns gibst. Danke für alle, die jetzt hier sein können. Hab Dank für die, die online dabei sind, die später den Gottesdienst nachhören. Hab Dank für alle in den verschiedenen Gruppen, die Kinder, die Jugendlichen und alle Mitarbeiter, die sich einbringen. Danke für diese Möglichkeit, dass wir uns so hier treffen können. Und ich möchte dir auch dafür danken, dass wir das in Freiheit tun dürfen, Herr. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir das einfach so machen dürfen, uns ganz frei versammeln, in deinem Namen auf dein Wort zu hören, dich zu ehren. Hab ganz herzlichen Dank dafür, dass wir das so hier heute tun können. Du siehst aber auch alle die, denen es nicht so gut geht. Du siehst die Kranken, du siehst die Bedrängten, du siehst die in Not sind, die nicht in so einer Freiheit zusammenkommen dürfen. Sei du bei ihnen. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du überall bist. Stärke sie, tröste sie mit deiner Gegenwart, Herr. Wir wollen auch ganz konkret für dein Volk Israel einstehen. Hab Dank für die Tage hier jetzt, für die Zeit, die wir jetzt auch mit diesem Themenfokus in den letzten Tagen hier im Haus haben konnten. Und wir wollen dich bitten für dein Volk und danken dir dafür, dass du einen Plan hast, Herr, dass du zu deinem Ziel kommen wirst, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du das Weltgeschehen dort in Israel, hier bei uns, überall auf der ganzen Welt, Herr, hältst du es in der Hand, dir entgleitet nichts. Hab ganz herzlichen Dank dafür. Bitte stärke du uns jetzt durch den Gottesdienst, durch das Beisammensein. Segne dazu Andreas Schäfer für die Predigt, bevollmächtige ihn, schenke ihm Kraft und dein Wort, dass er es uns weitergeben kann, und öffne uns die Herzen, Herr. Mach uns bereit, dass wir hören, was du uns sagen willst, dass wir es annehmen und dass du zu uns sprechen kannst. Hab Dank, dass du da bist. Amen.
Amen.
Kleine, gute Lahö-Traditionen. Es ist Sommer, es gibt Psalmsonntage. Seit 20 Jahren ist das so. Wir haben immer noch ein paar übrig. Nicht mehr viele, aber ein paar sind noch übrig, in Anführungszeichen, von diesen tatsächlich 150 Psalmen. Der 26. ist heute dran. Und tatsächlich, zugegeben, man könnte zuerst da denken und sagen, man ist ein klein wenig orientierungslos, man ist ein klein wenig abgelenkt, weil so in dem 26. Psalm so ein paar Dinge drin sind, wo wir erstmal nicht wissen, was sollen wir denn damit anfangen? Wir stutzen natürlich zuallererst über diese Formulierung, die Hände in Unschuld waschen. Denn für uns ist natürlich diese Formulierung geprägt durch eine römische Persönlichkeit, die das zitiert hat und die damit diesem Wort eine eigenartige Prägung gegeben hat. Denn der Matthäus 27, Vers 24 sich die Hände in Unschuld wäscht, der ist alles andere als unschuldig, nämlich das ist Pontius Pilatus. Und von daher sind wir weit, weit weg vom Psalm 26. Denn im Psalm 26, das spüren wir ja, wird dieses Wort ganz positiv benutzt. Also schon da haben wir die erste kleine Orientierungsfrage. Wie sollen wir das verstehen? Wir sind ein bisschen irritiert, ein bisschen abgelenkt. Die zweite Ablenkung kann natürlich dadurch entstehen, dass hier David zweimal in großer Klarheit sagt, dass er komplett unbescholten ist. Ich bin unbescholten, sagt er in Vers 1 und Vers 11. Und wir denken, huch, was kommt denn da an verblendeter Selbstgerechtigkeit eventuell auf uns zu, müssen wir da ein bisschen korrigieren, aber so viel Vertrauen haben wir in die Heilige Schrift, dass wir scharf abbremsen und denken, das müssen wir uns erst einmal erklären lassen. Und natürlich, wenn da es heißt, dass ich mich zu deinem Altar halte, dann überlegen wir, wer ist denn da gemeint? Und dann beginnt eine erfrischend, aber fruchtlose Diskussion vom berühmten Sitz im Leben des 26. Psalms. Wer im Davids Raum hat denn den warum und wie gebetet? Sind es irgendwelche Unschuldigen, die an diesem Kultort wieder Reinigung und Hilfe finden, weil sie unschuldig angeklagt werden? Ist es der Pilger, der auf seinem Pilgerfest da oben ankommt und tatsächlich erst einmal versucht, in Reinheit und Klarheit vor Gott zu stehen? Ist es tatsächlich vielleicht die Priesterweihe, dass man gedacht hat, mit dem 26. Psalm sind Priester in Dienst gestellt worden? Der 26. Psalm ist eine Art Amtseid oder überhaupt eben nicht der priesterliche Dienst. Ja, es ist priesterliche Sprache, aber in einem geistlichen Gebet von David vorgebracht. Und wir lesen ihn natürlich sowieso noch einmal ganz klar vom Neuen Testament her. Alle Psalmen haben in Jesus Christus ihre Mitte. Alle Psalmen. Die Gemeinde des Neuen Testamentes wird den Psalm im Blick auf Jesus Christus aufnehmen und verstehen. So steht es in einer Auslegung geschrieben, und das ist gut und stimmt. Und wenn wir jetzt den Psalm 26 mit so neutestamentlichem Sinn erfassen, dann merken wir sehr, sehr schnell, dieser Psalm ist eigentlich ein wunderschöner Paulus-Psalm. Hier entdecken wir Paulus, wo wir auch immer hingucken, in diesem Psalm. Und mit diesem Psalm hilft uns Gott, auszudrücken, darzustellen, zu dokumentieren, wie unsere Christusgemeinschaft, wie unser Leben, wie unsere Gottesgemeinschaft aussehen kann, darf, soll. So kann, so darf, so werde, so will ich leben, wie es im 126. Psalm steht. Wir sind ja immer wieder eine Truppe von Jesusleuten, die verunsichert sind, die unklar stehen, die nicht wissen, was ihnen eigentlich gilt, die desorientiert sind, die irgendwo profillos vor sich hin eiern. Und dann hilft uns diese Klarheit des 26. Psalms deutlich zu erkennen: Ich stehe auf einem festen Grund. Ich lebe mit einer klaren Distanzierung und ich habe meine eigentliche Mitte in dir. Das ist der Gedankengang vom 26. Psalm. Ich stehe auf einem festen Grund, ich lebe mit einer klaren Distanzierung und ich habe meine eigentliche Mitte in dir. Denn der Psalm ist ganz interessant aufgebaut. Für alle, die Psalmaufbauten lieben, ich weiß, da trennen sich Spreu und Weizen ein klein wenig. Aber wenn man diesen Psalm anguckt, dann ist der Höhepunkt nicht am Schluss. Und das macht uns immer nervös, unserer deutschen Kultur, weil wir das immer so aufbauen, dass das Finale uns raushaut. Aber der Gedankengang im Psalm ist, dass der Höhepunkt in der Mitte ist. In der Mitte. Denn der Psalm läuft von beiden Seiten auf eine Mitte zu. Und das allein zu denken, das hilft uns schon, diesen Psalm zu verstehen. An beiden Seiten wird erst einmal in den Versen am Anfang und am Ende der feste Grund beschrieben, den Versen 1, 2 und 3 und 11 und 12. Dann wird in beiden Seiten, sowohl im Vers 4 und 5 als auch im Vers 9 und 10, diese klare Distanzierung beschrieben, um im Herzstück, den Versen 6 bis 8, anzukommen. Also wir müssen ihn quasi von vorne und hinten gleichzeitig lesen und landen in der Mitte. Und in der Mitte stehen diese wunderschönen Verse. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich halte mich, Herr, zu deinem Altar, dir zu danken mit lauter Stimme und zu verkündigen alle deine Wunder. Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Da müssen wir hinkommen. Das ist die Mitte. Das ist das Ziel des 26. Psalms. Aber davor beginnen wir erst einmal, das Fundament zu legen, weil uns David hier lehrt, dass er auf einem festen Grund steht. Ja, er nennt sich hier komplett unbescholten. Es heißt nicht so sehr, schaffe mir Recht, sondern prüf mich, dass ich tatsächlich Recht habe. Er bittet gar nicht um eine Klärung am Anfang, wie wir das denken, sondern für ihn ist alles klar. Ich bin unbescholten, sagt David. Hallo, spätestens da werden wir doch wach und wir kennen doch den Mann. Wir haben doch so viele Texte von ihm. Das ist doch kein selbstgerechter Schnösel, der keine Ahnung hat von seiner Biografie, der nicht weiß, wie viel Mist er gebaut hat, wie viel Blut er in seinem Leben hat, wie viel massive und chronische Fehler er gemacht hat. Wir haben so viel Material von David in der Heiligen Schrift, wie von kaum einem anderen Glaubenden im gesamten Alten und Neuen Testament. Wir kennen David und David sagt, ich bin unbescholten. Ich bin unbescholten. Wo kommt das her? Er ist nicht der, der in Lukas 18 von Jesus kritisch gesehen wird, als der Pharisäer und der Zöllner hinaufgehen in den Tempel und der Pharisäer dasteht und sagen kann, ich bin nicht wie dieser. Nein, ich faste jeden Tag, mein Leben ist okay. Das ist er eben genau nicht. Er ist nicht dieser Selbstgerechte, sondern er ist der, der in einer ganz anderen Weise etwas erlebt hat, nämlich, dass der lebendige Gott für ihn einsteht. Lesen wir nochmal in aller Ruhe den 51. Psalm, der nach der ganzen Bathseba-Tragödie von ihm geschrieben wurde. Da ist auch kein selbstgerechter Mensch. Er weiß, was er getan hat. Er kennt die Schuld. Er kennt den Schaden. Er weiß um das, was in seinem Leben falsch gelaufen ist. Und er weiß gleichzeitig, dass der lebendige Gott in großer Barmherzigkeit, Güte und Freundlichkeit in sein Leben eingegriffen hat. Du kannst, so lesen wir hier, mein Leben prüfen. Und zwar prüfen mit Nieren und Herz, also bis ins Innerste hinein. Und das Wort, was da steht, meint zwei verschiedene Sachen. Es ist einmal dieser Metallschmelzer, sagen wir es mal so, der quasi guckt, ist da wirklich gutes Edelmetall da oder ist das nur alle möglichen Legierungen? Nein, du kannst mich wirklich schmelzen. Es ist der als Münzbeschauer im Alten Testament an verschiedenen Bibelstellen auftritt, der also guckt, ob tatsächlich das auch echt ist, was da angeboten wird. Und er sagt, ich bin absolut echt. Warum bin ich echt? Warum stehe ich unbescholten da? Und Sie kennen mit mir die neutestamentliche Antwort. Sie kennen sie. Da gibt es den einen, der mich, der Sie, der uns gerechtfertigt hat. Der tatsächlich meine Schuld, meine Sünde, meinen Schaden von sich genommen hat. Was Sie hier spüren im 26. Psalm, dass ein Mann wie David so dastehen kann, ohne rot zu werden, ist der Römerbrief. Hier haben wir den alttestamentlichen Raum für den neutestamentlichen Römerbrief. Hier weht Luft aus dem Römerbrief. Denken Sie an Römer 5. So sind wir denn nun gerecht geworden und haben Frieden mit Gott. Dann haben wir einen Zugang zu ihm. Das sind Sätze. Das sagt ja nicht irgendwer, das sagt Paulus. Das sagt der Mann, der in seiner Biografie aktiv gegen die Gemeinde Jesu vorgegangen ist. Und der sagt so wunderbare, eindrückliche, wesentliche Sätze. Oder denken Sie im Römerbrief an diese Sätze aus dem 8. Kapitel, wo Paulus es dann einfach so sagen kann: So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Ich bin unbescholten, sagt David. Ich bin unbescholten. Es gibt den einen, der tatsächlich für mich eingetreten ist. Nachher heißt es im 33. und 34. Vers in Römer 8, wer will denn jetzt noch die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will den verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Spüren Sie diesen Geist vom 26. Psalm, vom Anfang und vom Ende? Das ist der feste Grund, auf dem hier der Glaubende steht. Ich bin unbescholten. Ich bin unbescholten. Ich habe einen, der rechtfertigend, stellvertretend für mich tatsächlich eintritt. Und jetzt tauchen tatsächlich in diesem Psalm alle Schlüsselvokabeln des Neuen Testamentes auf. Alle Schlüsselvokabeln. Es taucht nämlich zu allem erst auf, ich vertraue auf den Herrn. Ich vertraue auf den Herrn. Ich hoffe auf den Herrn, sagt Luther. Ich vertraue auf den Herrn. Dadurch habe ich Festigkeit. Ich werde nicht fallen. Oder am Ende des Psalms heißt es, mein Fuß steht fest auf rechtem Grund. Merken Sie, das ist das Fundament des Glaubens. Und dann kommen die Schlüsselworte. In Vers 3 kommt das erste ganz wichtige Paar im Alten Testament. Es kommt nämlich Güte und Treue. Deine Güte ist mir vor Augen und ich wandle in deiner Wahrheit bzw. deiner Treue. Das ist das erste Paar, auf das wir uns zurückbeziehen, wenn es um den Glauben und das Vertrauen geht, auf die Güte, auf die Chesed, auf die Treue, auf Emet, auf Emunah, auf die Festigkeit, die er uns schenkt. Und das nächste Paar, was auftaucht, taucht logischerweise am Ende des Psalms auf, denn da heißt es dann, er ist der, der mich erlöst und der mir gegenüber gnädig ist, so lesen wir im 11. Vers. Also ein Paar am Anfang, Güte und Treue, ein Paar am Schluss, Erlösung und Gnade, darauf vertraue ich und damit habe ich jetzt einen richtig guten, festen Grund. Stehen Sie mit mir auf diesem Grund. Stehen Sie mit mir auf diesem Grund. Das zu wissen, das ist es, das ist es. Ich weiß nicht, wie Ihre Woche gelaufen ist und ich weiß auch nicht, wie die nächste Woche läuft. Aber es gibt so viele Dinge in Ihrem und meinem Leben, wo wir anfangen abzurutschen, wegzuschmieren, diese Basis zu verlassen, dass wir das wahrnehmen, erkennen. Wir brauchen diese Erinnerung an dieses Fundament. Da stehe ich drauf mit meiner ganzen Persönlichkeit, mit allem, was mich ausmacht. Worauf wollen Sie denn sonst stehen? Worauf wollen Sie denn stehen? Auf den Erfolgen Ihrer Biografie? Boah, die meisten von uns sind alt genug, um da nicht mehr viel Hoffnung zu haben, dass da noch was bei rauskommt. Wollen Sie stehen auf den unterschiedlichsten Prognosen für Ihre Zukunft, was Sie alles noch rausreißen und hinkriegen können, welche Optimierungen, Verbesserungen Sie noch schaffen? Wollen Sie stehen auf alle möglichen Gefühlslagen Ihres Herzens? Mal denken Sie, wow, bin ich cool. Und eine halbe Stunde später denken Sie, wo ist der Strick? Verstehen Sie, es geht so wahnsinnig hin und her. Sie wissen das gar nicht. Darauf wollen Sie sich gründen, darauf? Auf die Lebensängste, die uns umgeben? Auf die Nöte, die da sind? Auf den Mist, den wir jeden Tag bauen? Wie sieht er denn mich? Wie sieht er mich? Und er sagt mir, habt ihr auf einen festen Grund gestellt. Ich habe dir eine Gerechtigkeit erwirkt. Vertrau darauf. Güte, Wahrheit, Erlösung, Gnade, das ist ein Fundamentboden, auf dem du stehst. Und mit dem kannst du auch in die nächste Woche reingehen. Und wenn man das weiß und diesen Betonboden spürt, dann steht man wieder halbwegs stabil und aufrecht da. Jeder von uns hat ein unendliches Set von Niederlagen. Die waren da und die werden sein. Jeder von uns hat ein Portfolio von den unterschiedlichsten Herausforderungen, von denen wir schon von vornherein wissen, die werden wir zum Großteil nicht meistern. Jeder von uns hat ein Riesenset von Fragezeichen, was die Zukunft angeht. Was ist das Fundament? Worauf steht der Glaubende? Worauf ruhen wir? Ich vertraue auf den Herrn mit Güte und Treue, mit Erlösung und Gnade. Und dabei habe ich einen festen Stand, einen guten Fuß. Ich werde nicht wanken. Das ist ein Paulus-Psalm. Und jetzt? Und jetzt kommt die Überraschung, oder? Also ich finde, das ist mit etwas am überraschendsten, dass jetzt unser David hier nicht sagt, okay, alles cool, jetzt marschieren wir durch. Sondern angesichts dieses Fundaments, angesichts dieses Betonbodens, angesichts dieser Basis, sagt er jetzt, jetzt kann ich natürlich nicht einfach so weiterleben wie bisher. Ich möchte nicht in dem alten Sumpf bleiben. Ich steige aus. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Passus, wiederum von vorne und von hinten gedacht, ein ganz wichtiger Passus, wo hier in diesem Psalm eine ganze Liste aufgezählt wird, wovon sich David und von wem sich David und der Glaubende distanziert, mit was er nichts mehr zu tun haben will. Traumhafte Liste. Da steige ich aus, da bin ich dabei, da wirst du mich nicht finden, da mache ich nicht mit, das ist nicht mein Ding, so will ich nicht leben, das soll nicht sein. Eine lange Liste. Wir sind ein bisschen überrascht, ein bisschen konsterniert und in unserem kulturellen Umfeld müssen wir noch aufpassen, dass die Distanzierung von Menschen nicht gleich in den Diskriminierungsraum hineinfällt, das wissen wir alle. Aber das ist ja klar, dass das gar nicht gedacht ist und der Gedankengang ist der, ich will mit meinem Leben so leben, wie es dieser Neusetzung des Fundaments entspricht, das Gott mir gegeben hat. Und deswegen wird elementar, als eine Seite des Evangeliums, ich betone es, als eine Seite des Evangeliums, neben der Freude zum Ja des Fundaments, die Freude am Nein mit dazu. Ich habe jetzt die wunderbare Chance und Gelegenheit, zu einem riesigen Set Nein zu sagen. Ich grenze mich ab, ja. Ich bin auf Distanz, ja. Ich lebe im Unterschied, ja. Ich habe einen Kontrast, ja. Ich habe eine Grenze, ja. Ich weiß, was ich will und was ich nicht will, ja. Verstehen Sie? Und das ist nicht etwas, oh, nein, es gehört mit zur hellen Seite dazu. Wollen Sie die Sachparallele im Neuen Testament? Die Sachparallele im Neuen Testament ist natürlich der Apostel Paulus. Lesen Sie nach im Epheserbrief, lesen Sie nach im Kolosserbrief, wo auf der einen Seite das Heil, das Fundament beschreibt, traumhaft beschreibt und dann im vierten Kapitel zum Beispiel im Epheserbrief sagt, und jetzt lebt entsprechend würdig eurer Berufung. Er sagt ja nicht, es macht weiter wie bisher, sondern er lebt entsprechend würdig eurer Berufung. Tretet heraus aus dem Machtbereich, in dem ihr nicht mehr hineingehört und legt ab. Wow, legt ab. Kolosserbrief, der ganze Kleiderschrank von euren Klamotten, die im Leben eines Menschen mit Jesus Christus nichts mehr zu tun haben. Und Paulus sagt das nicht verschämt. Paulus sagt das nicht am Rand. Überleg doch mal, ob eventuell es gut wäre, was du da so denkst und tust und machst. Und zack, 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 zack. Kommt eine wunderschöne Serie, wie in Psalm 26. Damit habe ich nichts mehr zu tun. Ähnlich sein Amtskollege Petrus, 1. Petrus 2, heißt es, so legt nun ab alle Bosheit, allen Betrug, alle Heuchelei, allen Neid, alle üble Nachrede. Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch und kommt zu ihm, dem lebendigen Stein. Denn ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und wer im wunderbaren Licht leben und stehen darf, der darf auch Nein sagen. Nein sagen. Viel Spaß beim Nein sagen. Viel Spaß beim Nein sagen. Wunderbar, wichtig, wesentlich, heilig. Und es sind jetzt erstaunlicherweise tatsächlich in diesem Psalm nicht nur die Welten beschrieben, sondern sie werden auch immer mit Personen beschrieben. Warum macht das der 26. Psalm so? Weil ganz viele Erfahrungen, die wir machen, sind mit ganz besonderen Personengruppen tatsächlich verbunden. Wo ich also an Orten und in Zusammenhängen und in Beziehungen und in Räumen lebe, wo Gott sagt, das geht für dich so nicht. Nein, nein, ich weiß, um 1. Korinther 5, ihr könnt die Welt ja nicht räumen, hat Paulus gesagt. Nach dem Motto, wo ist jetzt meine Insel? wo ich nicht in irgendeiner Art und Weise mit irgendwas Bösem verbunden bin. Das ist doch nicht der Gedankengang. Aber der Gedankengang ist, dass ich weiß, der Raum, dem ich mich öffne, den Beziehungsraum, dem ich mich öffne, der Ort, wo ich bin, der prägt und bestimmt mich. Ganz eindeutig. Deswegen ist in der ersten Viererliste ja auch hier aufgezählt, dass ich da sitze. Das Sitzen ist zweimal genannt. Das Dazukommen ist genannt. Das heißt, ich bin da und wo ich bin, das prägt mich, das bestimmt mich, da bleibe ich, so werde ich. Und jetzt sagt Paulus, nein, nein, da wo du da sitzt und bleibst und das dich prägt, das müssen Dinge sein, die gut sind, die du willst, die du förderst. Und deswegen musst du auch da raus. Und deswegen kommen dreimal ein Nein, Nein, Nein und ein Hassen, ein Ablehnen von falschen Beziehungsrahmen mit hier in der ersten Hälfte dazu. Und am Ende noch einmal, raffe meine Seele nicht hin mit den Sündern, noch mein Leben mit den Blutdürstigen, an deren Händen Schandtat klebt und die gern Geschenke nehmen. Das hat eine lange Liste von Betrüger, Hinterlistigkeit, bösen Menschen, Frevlern, gottlosen Sündern, Treubruch, Schändlichem, Korruption, Bestechung. Und jedes Mal ist es nicht nur die Sache, sondern hängt es mit Menschen zusammen. Und es sagt uns hier tatsächlich dieser Text, raus, raus. Geh raus, damit dich das nicht bestimmt, nicht prägt. Sitz da nicht, geh da nicht hin. Und wir erkennen plötzlich, ja, das ist natürlich enorm befreiend. Das ist enorm befreiend. Ich muss nicht in allem drin bleiben. Ich muss nicht in allen Gedankenräumen, nicht in allen Chats, nicht in allen Meinungsbildern, nicht in allen Beziehungsfeldern drin bleiben. Ich darf Nein sagen. Eine wunderschöne Evangeliumsfreiheit zum Nein. Eine Freiheit zum Nein. Mein Gott, das und den und dort und hier, ohne mich, das will ich nicht. Unter der Geistesleitung, unter der Sie und ich stehen, eine Woche mit fröhlichen Neins. Eine Woche mit fröhlichen Neins. Nein, das passt nicht zu mir. Nein, davon will ich mich nicht prägen lassen. Nein, das soll mich nicht bestimmen. Nein, so will ich nicht bleiben. Da bin ich nicht, da werde ich nicht sein. Ich bin raus. Ich sitze da nicht, ich gehe da nicht hin. Das ist nicht mein Ort, nicht meine Zeit, nicht mein Raum, nicht die Welt, in der ich sein will. Kriegen Sie das hin? Boah, ist das gut. Das heißt, das Ganze ist nicht einfach so eine Lulli-Sache, das mit dem festen Grund. Das ist der feste Grund und zum festen Grund gehört eine Distanz. Eine Distanz. Ich bin überzeugt davon, dass Sie alle mit mir in den nächsten Tagen durch die Leitung des Heiligen Geistes dieses Distanzschild erkennen werden. Wo Gott sagt, ey, du nicht, du denkst nicht so, du redest nicht so, so bist du nicht, da gehörst du nicht hin, das förderst du nicht. Sag nein, lebe, ganz wichtig, lebe im Unterschied. Lebe im Unterschied. Nein, nicht der Diskriminierung, nein, nicht in der Verachtung. Nein, nicht in der Geringschätzung. Das ist selbstverständlich, hoffentlich. Aber lebe du im Unterschied. Als Gott seine Leute herausgerufen hat, sein alttestamentliches Volk herausgerufen hat, war eine besondere Würdigung dieses Volkes, dass sie nicht sind wie die Völker. Dass sie nicht sind wie die Völker. Das ist ganz bewusste herausgenommen sein, unter seinem Wort, unter seiner Weisung stehen, ihr Qualitätszeichen ist. Und das gilt für das neutestamentliche Volk in gleicher Weise. So musst du nicht leben. So darfst du leben. Wenn das eine klar ist, das Fundament, wenn das zweite klar ist, die Distanz, dann kommen wir zur Mitte. Jetzt kommen wir zur Mitte. Und jetzt tritt tatsächlich unser David hier in die Mitte hinein und sagt uns, was ist eigentlich meine Mitte? Meine Mitte ist, Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, wo deine Ehre wohnt. Und jetzt müssen wir ganz kurz gucken, dass die Psalmen ja nicht einfach zusammengewürfelt sind. Da ist nicht in einen großen Zufallsgenerator 150 Lieder reingeworfen worden, dann sind die halt so rausgekommen, wie sie sind. Sondern so wie die Psalmen da sind, haben sie auch einen über den eigenen Psalm hinausgehenden Zusammenhang. Und hier zum Beispiel muss man ein bisschen zurückgucken, mindestens bis zum 24. Psalm, und ein bisschen nach vorne gucken, mindestens bis zum 30. Psalm. Denn das Motiv, was hier ankommt, ist ein ganz neues Motiv hier in dieser Psalmreihe. Das Motiv, ich bin an seinem Ort. Ich bin an seinem Ort. Und der Ort, klar, alttestamentlich gedacht. Denken Sie vor der Zeit des Tempels an den Raum der Stiftshütte. Denken Sie ab der Zeit des Tempels an den Tempel, an diesen Ort, mit dem Gott sich in einer ganz besonderen Weise verbunden hat. Und wenn Sie jetzt den neutestamentlichen Sprung wagen, da ist ja nicht sehr schwierig, dann landen Sie im Korintherbrief, wo der Apostel Paulus uns das sagt. In euch wohnt der Heilige Geist. Ihr seid ein Tempel, ein Wohnort des Heiligen Geistes. Sie landen mit mir im Johannesevangelium, lesen, wir werden zu euch kommen, sagt der Vater, wir werden zu euch kommen, sagt der Sohn, und Wohnung bei euch machen. Wir sind tatsächlich in einer ganz besonderen Weise Wohnort. Er wohnt in uns und wir wohnen in ihm. Das Geheimnis im Neuen Testament. Wie kann ich zu diesem Wohnort kommen? Im 24. Psalm heißt es, wer darf denn auf des Herrn Berg gehen? Und wer darf denn stehen an seiner heiligen Stätte? Wer darf denn in dieser intensiven Gemeinschaft sein? Und dann kommt diese große Auflistung, wo jeder von uns durchfällt, der auf eigene Gerechtigkeit setzt. Nur der unschuldige Hände hat, nur der rein Herzens ist, nur der nicht bedacht ist auf Lug und Trug, der nicht falsche Eide schwört, nur der darf dahin, nur der darf in diesen Wohnraum des lebendigen Gottes. Psalm 24 sagt, ich bin raus. Psalm 25 sagt ganz eindeutig, Herr, vergib mir meine Schuld. Der 25. Psalm ist der Psalm der Bitte um Vergebung. In Vers 11 lesen wir, um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die so groß ist. Und nachdem im 24. die Eingangsbedingungen bestimmt wurden und im 25. das Bekenntnis der Schuld vorlag, ist er im 26. angekommen. Jetzt ist er da. Warum? Weil er gerechtfertigt ist in Christus, auf dem festen Fundament steht, weil er in Distanz lebt zu dem, was nicht mehr ist. Und weil er jetzt an diesen Ort darf. Jetzt darf er an diesem Ort. Jetzt hat er seine Mitte gefunden. Jetzt ist er in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott angekommen. Und diese Linie, die zieht sich jetzt wunderschön in 27, 28, 29, 30 weiter. In 27 lesen wir es dann so, eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich im Haus des Herrn bleiben könne, mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines Zeltes, er erhöht mich auf einen Felsen. Jetzt ist er überglücklich, 27, dass er endlich da angekommen ist. Im nächsten Psalm, im Psalm 28, heißt es dann in Vers 2, höre die Stimme meines Redens, wenn meine Hände ich aufhebe zu deinem heiligen Tempel. Jetzt hat er einen Ort gefunden, wo Gott ihn hört. Er kann beten. Im nächsten Psalm, im 29. Psalm, heißt dann in Vers 9, es ist der Ort in seinem Tempel, wo alles ruft Ehre, wo alles singt heilig, wo alles ihn preist, wo alles ihn lobt. Und am 30. Psalm, da steht sogar noch drüber, Lied zur Einweihung des Tempels. Okay. Jetzt haben Sie die Serie. Ich bin am richtigen Ort. Was ist mein Ort? Was ist dein? Was ist Ihr Ort? Der Ort der Gemeinschaft, der Bewohnung beim lebendigen Gott. Da gehöre ich hin. Was gilt jetzt für diesen Ort? Für diesen Ort gilt zuallererst diese bleibende Erinnerung daran, ich habe saubere Hände. Jetzt kommt das, jetzt kommt der Text. In dem ich angekommen bin, nach der Rechtfertigung, nach dem Wissen um den Unterschied, kommt dieser Satz. Mein Gott, so ist es, so gilt es jetzt für mein Leben. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Parallel dazu, und halte mich, Herr, zu deinem Altar. Eigentlich im Hebräischen noch deutlicher. Ich umrunde, ich umgehe dein Altar. In meiner Mitte steht dein Altar. Und natürlich haben wir nur einen Altar und nur ein Opfer im Neuen Testament. Das heißt, Grundlage meines Bei-Gott-Seins ist und bleibt unschuldige Hände durch den einen Altar, den ich umrunde. Dieses eine einzigartige Opfer, Hebräerbrief, das er ein für alle Mal getan hat. Diesen Altar, den umrunden wir. Mit dem sind wir andauernd zusammen. Ohne diesen Altar haben wir keine unschuldigen Hände. Nur mit diesem Altar sind wir in dieser täglichen Reinigung, die er uns schenkt. Und dann natürlich das Zweite, was hier deutlich wird, neben den Händen in Unschuld und dem Umgehen des Altars: Ich danke dir mit lauter Stimme und ich verkündige alle deine Wunder. Endlich haben wir ein anderes Thema. Endlich haben wir ein anderes Thema. Es ist ja mit unseren Wörtern so eine eigene Sache. Meine Güte, so im Durchschnitt 4.000-5.000 Wörter am Tag, mit all dem, was da so rausgeht, und vieles ist Durchschnitt, aber vieles auch völliger Schrott, völlig daneben, mit einer ganz unguten Quelle meines Herzens gespeist, und jetzt merken wir hier im Psalm 26, kommt ein neuer Geist rein, neuer Tenor, neue Sprache, neue Inhalte. Was geht es denn jetzt? Jetzt geht es darum, dass ich dir danke mit lauter Stimme und ich verkündige alle deine Wunder. Völlig anderes Thema, was mein Leben bestimmt. Und so wie aus dem Herzen heraus die bösen Gedanken und auch die bösen Worte kommen, so kommen aus dem Herzen, wenn es gereinigt ist durch den lebendigen Gott, auch andere Wörter. Tatsächlich. Wörter des Dankens, Wörter des Preisens dieses Gottes, Wörter, die seine, mit meiner Stimme, seine Wunder erzählt. Ein anderes Reden, was von einem anderen Herzen gespeist wird. Das ist die Mitte. Wahnsinn. Ich lebe mit reinen Händen, weil ich um den Altar des Christus herumlaufe. Ich darf anders reden und loben, weil mein Herz ein anderes sein kann. Und ich habe eine neue Liebe. Ich habe eine neue Liebe. Was heißt doch hier? Ich liebe die Stätte deines Hauses und den Ort, wo deine Ehre wohnt. Ich liebe. Das ist ja faszinierend, dass hier von Liebe die Rede ist. Und Liebe, wie sie hier uns jetzt begegnet, meint natürlich nicht, jetzt muss sie auch noch ins Haus Gottes. Mein Leben ist schon so dermaßen pickepacke voll. Jetzt muss ich auch noch mit Gott Gemeinschaft haben. Meine Güte, was für ein Stress. So viele wollen was von mir, jetzt der auch noch. Also gut, dich liebe ich auch noch. Und dann gebe ich dir auch noch 5 Minuten, bist auch noch zufrieden. Das ist doch nicht, ich liebe. Ich liebe. Wir haben, ja, natürlich, das ist ja jetzt verständlich. Wir haben uns jetzt wirklich seit Dienstag bemüht, redlich bemüht, hoffentlich mit Erfolg, dem hohen Lied uns anzunähern. Und das ist ja unserer ganzen Mentalität sowas von entgegen. Sowas von entgegen. So eine Leidenschaftlichkeit, so eine Leichtigkeit, so ein Lebensfreude da drin, dass man denkt, jetzt komm doch mal ein bisschen runter. Und der Gottesgeist muss sagen, komm du doch mal ein bisschen hoch. Es schadet überhaupt nicht, wenn du da mal ein bisschen in deinem emotionalen Raum dich einfach nur freust, dass es einen Gott gibt, der dich liebt. Das macht nichts. Und wenn du sagst, ich liebe es, mit dir, Jesus, zusammen zu sein, dann ist das nicht gleich hochgefährlich, sondern eigentlich normal. Wir haben gestern Abend gesagt zum Abschluss, so eine kleine Dosis vom Hohen Lied, eine kleine verstärkte Dosis vom Spirit vom Hohen Lied täte uns im Durchschnitt schon gut. So ganz ein wenig vom Psalm 26. Ich liebe die Stätte deines Hauses, den Ort deiner Ehre. Herr, wenn ich mit dir zusammen sein kann, das ist einfach nur gut. Woran man das merken kann? Zum Beispiel am fehlenden Blick auf die Uhr. Mein Gott, habe ich meine Pflichtminuten für die Beziehung mit dir heute erledigt? War das genug der ausreichenden geistlichen Quality Time, die ich brauche? Kann ich jetzt wieder zum Normalen übergehen? Ich weiß, dass manch einer von uns schon seit Jahrzehnten über irgendwelche emotionalen Phasen von Liebe hinaus sind. Aber erinnern Sie noch ganz duster daran, an diese Anfangszeit Ihrer Partnerschaft, wo man den Eindruck hat, haben die eigentlich noch die Uhr im Blick? Wissen die zum Beispiel, wie spät es ist? Und wie nervös Eltern werden, wenn sie nachts wach liegen und entsprechende Kinder nicht merken, dass es inzwischen 2, 3, 4 Uhr geworden ist und dass man nicht so locker einschläft, wenn die entsprechenden Personen nicht zu Hause sind? Die Uhr war ganz egal. Die Zeit war weg. Ich habe mit dir geredet, es war schön, es war wunderbar. Ich liebe, sagt dir David, ich liebe die Stätte deines Hauses, den Ort da deine Ehre, wo ich mit dir zusammen sein kann, Gott mein. Alles gut, das ist die Mitte. Haben Sie die Mitte? Unschuldige Hände, den Christusaltar dastehend, ein anderes Reden, weil ein anderes Herz. Und eine Liebe zu Jesus. Und eine Liebe von Jesus zu ihnen. Mann, ist das ein Paulus-Psalm. Ich weiß, was Sie vorhaben die Woche. Ich schlage Ihnen vor, leben Sie bei dem 26. Psalm. Versuchen Sie es mal, ganz einfach, ganz elementar, nicht dramatisch, ganz elementar. Leben mit diesem Psalm. Was heißt das denn? Das heißt, leben auf einem guten Fundament. Auf einem guten Fundament. Ich sag's mal ein bisschen flapsig. Ihr könnt mich alle mal. Ich habe dieses Fundament. Und sogar mein eigenes Herz mich verklagt, 1. Johannesbrief. Ich habe ein festes Fundament. Darauf stehe ich. Auf seiner Gerechtigkeit, die er mir gegeben hat. Ich stehe auf Güte und Wahrheit, auf Erlösung und Gnade. Ich vertraue meine Basis. Wow. Ich sage Nein. Eine Woche mit erfrischendem Nein. Nein zu dem, was ein Leben mit Christus nicht hineingehört. Freude am Nein. Freude an Räumen, die ein Nein brauchen. Und genießen Sie ein ganz klein wenig Ihre Mitte. Einfach ein bisschen Freude. Ist nicht schlimm, ist nicht gefährlich. Ein bisschen Freude an der Mitte. Unschuldige Hände. Den Altar des Christus in der Mitte. Gute Worte aus einem Herzen, das er gereinigt hat. Und einfach Glück, dass ich bei ihm sein kann. Und, oh Überraschung, er bei mir sein will. Gute Erfahrung mit dem Paulus Psalm 26. Gott segne Sie. Kommt, wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir einfach von ganzem Herzen, dass du in dieser Weise für uns ein so wunderschönes Fundament gelegt hast. Wir sind so froh über diese rechtfertigende Grundlage unserer Existenz. Wir klein angefochtenen Menschlein mit unseren ganzen biografischen Bemühungen. Und jetzt stellst du uns wieder heute Morgen so gut hin. Unsere kleinen gequälten Seelen, die reinigst du, die erfrischst du. Unseren müden Geist richtest du wieder auf. Wir sind vor dir und danken dir. Wir danken dir, dass wir Unbescholtene sind. Dass für uns gilt, es gibt nun kein Verdammungsurteil mehr für die, die in Christus Jesus sind. Wer will uns noch verdammen? Christus Jesus ist hier, der gerecht ist, der gestorben, der auferstanden ist, der für uns eintritt vor Gott. Danke für diesen festen, guten Raum, auf dem wir stehen. Und dann bitten wir dich von ganzem Herzen, wir bitten dich, dass dein Geist uns so lenkt und leitet, dass er uns sensibel macht für diese Nein-Bereiche. Und dass wir das hinkriegen und erleben dürfen, wie gut das ist, aus Nein-Räumen herauszutreten, die nicht gut sind. Wo du uns nicht siehst, wo du uns nicht sitzen sehen willst, wo du uns nicht leben sehen willst, wo du uns nicht beteiligt sein willst. Wir bitten dich um Erfahrungen von befreiendem, guten, heiligem Nein. Segne uns zu leben im Unterschied, dir zu Ehre und uns zum Glück. Und dann danken wir dir für diese Mitte. Die Mitte deines Altars, die Mitte des aufgerichteten Kreuzes, des Ortes, an dem wir unschuldige Hände haben. Wir danken dir für Worte, die aus unserem Herzen kommen können. Worte, die dich loben, die dich ehren, die dich groß machen. Wir haben genug Schrott geredet, Herr. Lass uns Gutes reden aus einem guten Herzen. Und dann, Herr, dann danken wir für dieses Glück, für dieses wachsende, wunderschöne Glück, in Gemeinschaft mit dir sein zu können. Und wir lieben es, mit dir zusammen zu wohnen, zu leben und zu sein. Gelobt seist du, gelobt seist du. Ach, du kennst die unterschiedlichsten Welten, die uns vor Augen stehen. Du kennst das, was uns erfreut, unser Herz glücklich macht, das wir genießen und aufnehmen dürfen. Und du kennst auch das, was uns verrückt macht, was uns belastet, was uns in die Panik führt. Mit all den ganzen Bitten, sie seien dir an dein Herz gelegt. Und ja, wir nehmen an diesem Vormittag auch noch einmal ganz bewusst die Bitte von Menno und Anat Kalischer auf. Wir bitten dich für unsere Geschwister in Israel. Wir bitten dich für die, die jetzt in den unterschiedlichsten Militäreinsätzen und Situationen sind. Wir bitten dich mit diesem 91. Psalm. Sei du da mit deinen Engeln, deiner Bewahrung, deinen Wundern in großer und kleiner Weise. Erbarm dich über deine Gemeinde in Israel. Wir dürfen sie ganz besonders an dein Herz legen. Und ihr Mitleiden und ihre Angst und ihre Not, das ist auch unsere. Und wir bringen es dir und bitten dich, dass du ihnen wohltust und sie stärkst und sie segnest. Und wir bitten dich für uns, für diesen Tag, für das Zusammensein beim Kinder- und Jugendmitarbeiterfest. Wir bitten dich für alle abreisenden Gäste um deinen Schutz und dein Begleiten. Wir bitten für jeden von uns, dass wir auf der Basis dieses wunderschönen Psalms leben und sein dürfen. Und du bist es, Herr Jesus, der uns gelehrt hat, wie wir beten dürfen. Das wollen wir gemeinsam tun. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.